Eigentlich sind wir solche Bilder und solche Nachrichten ja gewohnt. Ich glaube, ihr wisst genau, von was ich spreche, und das soll auch heute unser Thema sein. Hier ist Hermann von Brandpunkt On Air. Servus, hallo und Gude! Podcast Nummer 265 am 5. Juni 2024. Die Katastrophe im Süden. Nein, ich würde hinzufügen, die Katastrophen im Süden. Wie sollen wir denn damit umgehen? Und das ist wirklich keine ganz leichte Frage. Die Bilder in der Tagesschau und in vielen, vielen weiteren Nachrichtenformaten, alles, was auf Social Media gepostet wird, alles, was in den Tageszeitungen, was in Printmedien und sonst noch irgendwo gepostet, geschrieben und erzählt wird, sagt ja eigentlich alles aus. Wir wissen ja dadurch eigentlich, was los ist. Die Bevölkerung. Ja, in etwa. Ja, nicht ganz genau. Genau. Aber für uns Helfer und Helferinnen hat das Ganze nochmal eine ganz, ganz, ganz andere Wucht. Wir bekommen nämlich nicht nur die großen Geschichten am Rande mit, die faktisch schlimm genug sind, da brauchen wir uns nichts vormachen. Aber wir sehen all das Leid und die Fassungslosigkeit eben mehr als die nur 5 flüchtigen Nachrichtenminuten oder in der Tagesschau 10 Minuten oder danach heute Journal oder heute Sendung auch, also alle Sender sind gemeint. Oder danach die Brennpunkte, die nochmal 30 Minuten beleuchten, was dort los ist und wie es zur Sache ging. Dann folgt ja meistens noch ein 10-Minuten-Talk zu Hause mit den Liebsten und man schwätzt sich wund über die Fassungslosigkeit, über die Zunahme von Naturkatastrophen und dass die Regierung ja sowieso nichts macht und 5 Tote insgesamt ja sowas von traurig sind und das alles ja nicht mehr wahr sein darf mit der Zunahme dieser Geschichten. Und dann kommt Tatort oder eben Fußball. Das ist die Geschichte, wie sie die Bevölkerung, wenn sie nicht unmittelbar in den betroffenen Gebieten, wenn sie nicht unmittelbar in den Landkreisen mit Katastrophenalarm oder gar in den überfluteten Gegenden, wo sie evakuiert werden mussten, wenn sie nicht direkt betroffen sind, so geht es eben. Schauen wir uns die Dinge mal näher an. 130 Liter auf den Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden, nicht Minuten. Rekordverdächtig in Bayern. In Baden-Württemberg ein Spitzenwert in 48 Stunden, nämlich 223 Liter. In 48 Stunden auf einen Quadratmeter. Stellen wir uns diesen Quadratmeter vor, 2 Tage und dann 223 Liter. Jeder, der nur ein wenig Vorstellungsvermögen hat und bei Physik nicht dauerhaft gefehlt hat, hat ein Vorstellungsvermögen davon, was los war. Die überfluteten Straßen, die hatten wir alle schon mal irgendwo gesehen. Irgendwas ist in der Republik immer los. Und ja, Hochwasser ist ja kein Phänomen mehr, wie ich es als junge Einsatzkraft in den mittleren 70ern, späten 70ern und 80er Jahren erlebt habe. Ja, das gab es auch mal. Das war dann Monate bzw. jahrelang Gesprächsthema. Aber Leute, das müssen wir auch gar nicht mehr diskutieren. Natürlich hat das alles zugenommen und das ist uns auch klar. In der Mitte Bayerns und auch Baden-Württembergs gab es ein rotes Band. Und als ich das erste Mal in den Nachrichten gesehen habe oder in einem Printmedium, ich weiß gar nicht, wo ich es zuerst gesehen habe, dachte ich, oh, da droht aber schon wieder ein Hochwassergebiet, bis ich geschnallt habe, dass das die Landkreise mit festgestellten Katastrophen durch die Behörde sind, also durch die Katastrophenschutzbehörde, in der Regel durch die Landratsämter. Und wenn man dieses rote Band sieht, das sind ja, ich kann es nicht genau sagen, aber es sah aus, als wären es mindestens 20 Landkreise gewesen, dann weiß man genau auch, was da los war. Denn jeder von uns, der auch nur einmal im Ansatz etwas von Katastrophenschutz mitbekommen hat, ich durfte 10 Jahre in bei uns im Landkreis, nee, sogar länger, ist auch wurscht, durfte ich im Stab Katastrophenschutz mitwirken, zum Teil als S3, zum Teil aber auch, klar, für die Presse die längste Zeit. Und wer das schon mal mitbekommen hat, der weiß dann halt auch ganz genau, jetzt wird's auch mit der Kohle, also mit dem Geld eklig, weil wenn der Landrat die Katastrophe ausruft, muss er nun mal auch das Einsatzgeschehen bezahlen. Das ist eben so. Aber ich glaube, bei diesen Lagen, die wir dort feststellen konnten, und auch wenn wir es nur von außen betrachtet haben, war klar, dass das gar nicht mehr anders gehen wird. Denn uns ist auch allen klar, alle aus der Blaulichtfamilie wissen das, dass die Einsatzmaßnahmen dann koordiniert von oben gelenkt werden müssen. Und das ist halt eben das genau, was die Bevölkerung nicht so sieht. Man hat dann Bilder mitbekommen, dass ganze Innenstädte evakuiert worden sind. Dramatische Szenen an Wohngebäuden, die direkt an den Straßen, die überflutet waren, lagen, zum Teil schon einen halben Meter drüber. Das habe ich hier bei mir in der Heimat auch einmal erlebt. Da wird's dir ganz mulmig und du überlegst ein paar Mal, hoffentlich holen wir die da alle noch raus. Denn eins ist bei solchen Lagen auch klar, es wird manchmal unterschätzt. Nicht nur von der Bevölkerung, sondern auch von uns Helferinnen und Helfer. Die Donau hat die 10 Meter geknackt. Und auch da wieder ein Fluss 10 Meter hoch bzw. tief ist schon irgendwie eine grauselige Vorstellung. Auch wenn es ein Riesenstrom wie die Donau ist oder wie der Rhein. Rhein war jetzt nicht so betroffen, aber kaum vorstellbar. Die Anzahl von Helferinnen und Helfer, die hat jetzt in den Nachrichtenmedien auch hin und her geschwankt. Aber machen wir uns nichts vor, da waren in Bayern und Baden-Württemberg nicht nur aus diesen Bundesländern, ich weiß, dass von uns auch THW und Feuerwehr mit kompletten Zügen darunter sind, Zehntausende Helferinnen und Helfer im Einsatz. Ich habe Nachrichtensendungen gesehen, da haben Feuerwehrleute selbst darüber gesprochen, dass sie 12-Stunden-Schichten schieben und dass dann eben die Ablösung kommt, 12 Stunden, und dass sie dann wieder 12-Stunden-Schichten schieben, mal abgesehen von der psychischen Belastung, da werde ich nachher noch drauf zu sprechen kommen, es ist ja hier unser Thema von Brandpunkt, mal abgesehen davon ist es auch eine physische Belastung, so lange im Einsatz zu sein. Und da müssen wir hinschauen, weil ich glaube, wir haben in unserer Republik genügend Kräfte, und da muss auch mal drüber gesprochen werden, wie wir eben Ablösungen organisieren. Möglicherweise wurde das ja auch gut organisiert und es waren nur vereinzelt Menschen, die da ihre Sichtweise geschildert haben. Ja, und dann die Nachricht, es gab insgesamt bisher gesichert 5 Menschen, die ums Leben kamen, und dann einer von uns. In Pfaffenhofen stirbt bei einer Rettungsaktion ein 42 Jahre alter Feuerwehrmann, Schlauchboot gekentert, 3 Mann konnten gerettet werden. Er wurde nicht gefunden, erst spät in der Nacht tot aufgefunden. Ich kann die vielen Geschichten drumherum nicht kommentieren und möchte das auch gar nicht. Ich kann auch die Ursache natürlich nicht interpretieren und was da genau war und wieso und warum. Ich glaube, das gehört sich auch überhaupt nicht. Die Kameradinnen und Kameraden, die drumherum waren, die Feuerwehr dort und die Angehörigen, was die jetzt erleben, ist uns allen, die in der Blaulichtfamilie zu Hause sind, klar. Was jetzt emotional und mit Abstand dann auch nochmal mental auf diese Menschen einprasselt, ist ja kaum zu verkraften. Natürlich haben wir auch Verständnis dafür, dass jeder Nachrichtensender darüber berichten will. Und ich möchte gar nicht wissen, wie die Öffentlichkeits- und Pressevertreter der Behörden dort in Pfaffenhofen, im Landkreis und auch von der Feuerwehr selbst, wie die ja malträtiert worden sind mit Nachrichtenanfragen. Und man kann sich das alles, wie gesagt, als Verantwortliche in Feuerwehren und weiteren Hilfsorganisationen, aber auch als Mitglied ohne Führungsaufgaben sehr, sehr genau vorstellen. Da ich das selbst erlebt habe, weiß ich, mit welcher Wucht das auf einem einprasselt, die Angehörigen, die eigenen Kameradinnen und Kameraden im Blick haben, die Eltern, die Verwandten in unmittelbarer Umgebung, Bruder war es damals bei mir, von dem verstorbenen Kameraden und die Staatsanwaltschaft, die ermitteln muss, das ist deren Aufgabe, und dann immer und immer wieder die Presse. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, was die Kameradinnen und Kameraden dort erleben, und außer den Beileidswünschen von Brandpunkt an alle, die dort betroffen sind. Auch unsere wirklich unsere Hoffnung, dass ihr das alles einigermaßen gut wegsteckt. Wenn wir in irgendeiner Art und Weise unterstützen können auf unserer Ebene, dann sprecht uns gerne an. Hubschraubereinsätze, Millionen von Sandsäcke, Spundwände, Verbauungen, Verdolungen. Das alles passiert jetzt dort, hauptsächlich durch die Kameradinnen und Kameraden des THW, des Technischen Hilfswerks, aber natürlich auch durch die Feuerwehr, durch die dortigen Bauhöfe. Das wollen wir auch alles nicht vergessen, wie viel Menschen da mit uns tun. Und dann zwischendurch noch die Meldung über den verstorbenen Polizisten in Mannheim nach einer feigen Messerattacke. Auch da bleiben dir in irgendeiner Art und Weise die Worte weg. Es bleibt nur bei einer unglaublichen Mischung aus Empfindungen. Die Traurigkeit wiederum über die Familie des Polizisten, der viel zu früh aus dem Leben gerissen wurde. Die Wut aber auch und der Hass auf Menschen, die sowas zustande bringen, die sowas bewerkstelligen, wie denn nur aus eigenem Hass heraus und aus eigener Hilflosigkeit. Das soll es überhaupt nicht entschuldigen, ganz im Gegenteil. Wenn jetzt von allen möglichen Politikern und natürlich auch von uns aus der Blaulichtfamilie hier, von der Polizei und von deren vorgesetzten Behörden härtere Strafen gefordert werden, dann ist es mehr als berechtigt. Es steht mir nicht zu, das rechtlich zu beurteilen, da fehlt mir absolut die Kompetenz. Ich bin kein Jurist und deswegen halte ich mich da weitgehend raus. Aber die Empörung über das, was da passiert ist, die Beileidsbekundung und die Trauer ist riesengroß. Was passiert nun im Nachhinein? Ich meine jetzt nicht in Mannheim und auch nicht bei dem verstorbenen Kameraden in Pfaffenhofen, bei dessen Feuerwehr und den Angehörigen. Das ist damit nicht gemeint. Aber was passiert nach solchen Katastrophen? Erstens mal sind sie noch gar nicht im Griff. In Bayern und in Baden-Württemberg geht immer noch die Angst um, es könnte noch nicht der Peak gewesen sein, es könnte was Neues kommen. Die Meteorologen haben heute am Mittwoch etwas, gestern schon am Dienstag, haben sie von Scheitelpunkt gesprochen, aber auch heute am Mittwoch scheint sich die Lage beruhigt zu haben oder wird sich beruhigen. Die Scheitelpunkt, also die Höhe der Hochwasserlagen an den Flüssen, Bächen, ist wohl am Scheitelpunkt gewesen. Also es wird nicht mehr so dolle nachkommen, das kann man nur hoffen und kann sich wirklich wünschen und beten, dass da nicht noch mehr kommt. Trotzdem spürst du auch hier in unserem Umfeld im Rhein-Main-Gebiet, wenn eine Wetterlage angekündigt ist, du hast ja ständig irgendwelches Gepiepse auf dem Handy von irgendwelchen Wetterdiensten, die warnen, dass da schon wieder eine Sturmfront, eine Regenfront kommt. Also es ist schon ein bisschen merkwürdig und ich glaube, das ist auch nicht mehr mit Zeit und mit ist halt hier und da mal so, wir müssen uns damit anfreunden. Nee, besser gesagt nicht anfreunden, sondern wir müssen damit rechnen, dass der Klimawandel an der Stelle zuschlägt. Alle wissenschaftlichen Berichte, alle Menschen, die davon Ahnung haben, sind sich einig, dass ist eine Folge davon. Damit müssen wir jetzt versuchen, klarzukommen. Ja, gefordert wird, Millionen für den Hochwasserschutz auszugeben. Das ist richtig. Die Politik verspricht das auch. Kanzler, Ministerpräsidenten, Innenministerium, also die Innenministerin, auch die Innenminister aus den Bundesländern, alle waren vor Ort. Und das ist auch richtig so. Sie zeigen damit einmal ihre Mitleidsbekundungen mit den Menschen, die Angehörige verloren haben. Oder wir mit unserem Feuerwehrkameraden oder die Polizei mit ihrem leider verstorbenen Polizisten. Sie zeigen aber auch, dass das Leid der Bevölkerung erkannt wird und wurde. Und dass es mit der Benennung von Fluthilfen und so weiter ganz wichtig ist, den Menschen eine Grundmotivation wiederzugeben. Denn sie haben alles, aber auch alles verloren, was für sie wichtig war. Also das ist richtig und das ist wichtig. Es wird gefordert, natürlich, und auch das ist richtig, wir brauchen vermehrt Helferinnen und Helfer in unseren Hilfsorganisationen. Es gibt kaum eine Hilfsorganisation, nee, ich würde fast behaupten, keine, wo ich hinkomme oder hier unser Team von Brandpunkt, wo gesagt wird, nee, also an Helferinnen und Helfer haben wir genug. Ich habe es einmal in der Feuerwehr erlebt, in einem kleineren Ortsteil, da war sogar ein Aufnahmestopp, aber das ist wirklich die absolute Ausnahme. Ja, und natürlich ist es richtig, da müssen wir unsere eigenen Anstrengungen, müssen wir ja, vermehren müssen, kreativer werden müssen, schauen, wie wir in diesen Zeiten mehr Quereinsteiger, mehr Jugendliche in die Jugendfeuerwehr und so weiter bekommen. Man muss aber auch konstatieren, dass in solchen Extremsituationen die Bevölkerung, nicht nur aus der Blaulichtfamilie, sondern die gesamte Bevölkerung zusammenwächst. Man sieht, dass Menschen Hilfe anbieten. Man sieht, dass Menschen verpflegen, einen Grill aufbauen und für die Helferinnen und Helfer was grillen und. Das ist klasse. Und das ist gelebte Solidarität. Und das hilft nicht nur den Helferinnen und Helfern motiviert zu bleiben, sondern das ist auch ein Zusammenfinden in so Extremsituationen, um sich gegenseitig Halt zu geben und zu trösten. Ja, und natürlich fordern ein Teil der Medien und ein Teil der Menschen, mit denen man drüber spricht, den Klimawandel jetzt endlich mehr ernst zu nehmen. Richtig. Aber Leute, es geht uns natürlich alle etwas an. Wir alle haben dieses Leben, so wie wir es jetzt leben, sagen wir mal etwas mitgestaltet und wir mögen es auch so. Wir werden uns aber daran gewöhnen müssen, dass wir daran etwas ändern. Da braucht es aber Sachverstand und da braucht es Wissenschaft und kein Gekröle, wie denn was jetzt in den nächsten Tagen zu gehen hat. Aber was wir auch tun sollten, ist uns mal mit der Resilienz der Menschen, der Zehntausenden von Helferinnen und Helfern, aber auch der Menschen vor Ort zu befassen. Es geht darum, den Menschen, die Hilfe geleistet haben, mal ein Stück weit mitzugeben, was sie da erlebt haben. Es geht aber auch darum, den Betroffenen Mut zu machen und zu sagen, dass das Leben entsprechend weitergeht. Denn das können die aus ihrem Blickwinkel momentan überhaupt nicht sehen. Die Reporter, die dort berichten sehr gut über das, was dort passiert ist und wie es den Menschen damit geht. Aber das alles ist sehr kurzfristig und sehr kurzlebig. Die Beileidsbekundungen im kameradschaftlichen Sinne nach Pfaffenhofen bzw. Mannheim sind richtig und wichtig aus der gesamten Republik und sogar aus den Nachbarländern. Ich weiß es von Österreich, weil ich dort einen sehr guten Draht hin habe und oft Kontakt mit den Menschen aus dem Blaulichtmilieu habe. Das ist klasse und das ist toll. Das ist aber was in kurzer Zeit wieder vergessen ist. Und zwar nicht, weil wir es vergessen wollen, sondern weil uns der Alltag wieder auffrisst. Denn nach einem gewissen Zeitraum nach solchen Ereignissen passiert etwas, was für uns Menschen völlig normal ist. Die erste Phase des rationalen Begreifens ist ja eingetreten, sofort nach dem Unglück und wenn die Presse berichtet und wenn die Sondersendungen ihren Lauf nehmen und wir alle darüber diskutieren in der kompletten Republik, die Lettern in den Printmedien gar nicht groß genug sein können, um zu dokumentieren, was da wirklich passiert ist. Das alles ist normal und das alles ist gut. Aber die emotionale Wucht, die mentale Wucht tritt erst nach dem Ereignis ein, und zwar einige Zeit nach dem Ereignis. Das jetzt genau in den zeitlichen Kontext zu bringen, das möchte ich nicht, weil das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Aber eins weiß ich sehr genau. Das Leid der Angehörigen, das Weinen der Hausbesitzer, die Schreie der Menschen, die ein Familienmitglied, einen treuen Mitmenschen verloren haben, die Erkenntnis der Menschen, wenn ein Lebenswerk, ein Haus nicht mehr saniert werden kann, dass bei Gesprächen weinend festgestellt wird, dass alles, was man in seinem Leben an Erinnerungen, an Fotos, an schriftlichen Erinnerungen plötzlich im Fluss ist, im wahrsten Sinne des Wortes, das muss sowohl von den Betroffenen, aber auch von uns Helfenden erst einmal verarbeitet werden. Und das meine ich damit, die Verarbeitungsphase zu solchen Unglücken tritt nicht direkt am Unglück ein. Natürlich leiden wir mit und natürlich ist das ein großes Trauerspiel und wir alle sprechen darüber. Aber das wirkliche Empfinden kommt erst nach der Zeit des rationalen Verstehens und der Aktion. Weil alle sind jetzt im Süden der Republik damit beschäftigt, die Schäden zu beseitigen, soweit es geht, beim Wiederaufbau zu helfen und. Wenn ihr aber im Umfeld der Blaulichtfamilie oder auch in eurem Dorf, in eurer Stadt, in eurer Umgebung mitbekommt, dass es Menschen plötzlich dreckiger geht, dass Menschen, die sonst viel geschwätzt haben, plötzlich leise werden, dass Menschen, die immer zurückhaltend waren, plötzlich nervös und laut sind, dass jemand übermäßig Alkohol zu sich nimmt, der sonst nie trinkt, dass jemand plötzlich nicht mehr auf die Feuerwache kommt, obwohl er immer da war. Und vieles mehr. Also wenn Menschen sich verändern oder wenn sie gar darüber sprechen, dass es ihnen mit der Situation nicht gut geht, dann unterstützt sie. Sagt ihnen, es kann geholfen werden. Das ist nicht nur Brandpunkt. Wir machen das sehr gerne. Sprecht uns an. Wir sagen euch, wie es geht. Wir sagen euch, wo ihr Hilfe bekommt oder wir bieten gar Selbsthilfe an. Sprecht mit Menschen darüber und beobachtet sie. Denn zu all dem, was wir jetzt hier erleben mussten, und zu all dem, was wir auch durch die schrecklichen Unglücke in Pfaffenhofen und Mannheim mitnehmen mussten, braucht es noch nicht hintendran Menschen, die aufgrund dieser Situation krank werden. Und Leute, das kann passieren. Denn genau das machen psychosomatische Krankheiten mit Menschen. Wenn sie nicht behandelt werden oder andersrum, wenn Menschen das deckeln, was sie da an Leid mitbekommen haben. Und wenn man sich vorstellt, dass ein Feuerwehrkameradin oder ein Feuerwehrkamerad 12 Stunden hintereinander in der kritischen Phase des Hochwassers im Einsatz ist, dann kommen ein paar emotionale Schwergewichte zusammen. Die Angst, selbst zu verunglücken, die Trauer und das Leid der Mitmenschen mitzubekommen, die Wut und den Hass, dass nicht mehr für Katastrophenschutz getan wird, obwohl es in unserer Republik ja eigentlich ganz gut läuft, das muss man schon dazu sagen. Aber all diese Emotionen, all das, was da auf uns einprügelt in einer 12-Stunden-Schicht, nimmst du erstmal mit nach Hause und schläfst erstmal, weil du müde bist. Und dann gehst du wieder in eine 12-Stunden-Schicht oder von mir aus in eine 6-Stunden-Schicht oder eine 4. Ist Banane. Und das geht im Wechsel. Du hast überhaupt keine Zeit, darüber nachzufühlen, was das alles mit dir macht. Und wenn das entsprechend gedeckelt wird, so nennen wir das, wenn das also unter dem Teppich gehalten wird, wenn du nicht darüber sprichst, wenn du diese Gefühle nicht zulässt, ich betone das extra nochmal, wenn du diese Gefühle nicht zulässt, dann nennt man das Deckeln. Und ihr wisst ja genau, dass man einen Deckel unter Druck eine Zeit lang da halten kann, wo er ist, aber irgendwann geht irgendwas nach. Das gilt es, Kameradinnen und Kameraden, zu verhindern. Wir haben gut geholfen, die Feuerwehren, das THW, die Rettungsdienste, alle Beteiligten, die Landratsämter, die Kommunen, die Rathäuser, alle haben Unglaubliches geleistet in den Katastrophenschutzgebieten. Und jetzt schauen wir mal gemeinsam hin, dass im Nachhinein auch noch alle gesund und munter bleiben. Wenn ihr mit uns darüber diskutieren wollt, könnt ihr das wie immer gerne. Wir sind außerdem ab morgen auf der 112 Rescue in Dortmund, sind dort auf der Women in Rescue Stage, da darf ich moderieren und komme mit Menschen ins Gespräch bis zum Samstag. Besucht uns gerne und wir können über diese Podcast-Folge oder über sehr viel mehr aus der Blaulichtfamilie quatschen und uns austauschen. Ich würde mich freuen und ich hoffe sehr, dass vor allem im Süden der Republik alle Kameradinnen und Kameraden resilient, motiviert und gesund bleiben. Servus. Hallo und gute Nacht.